HR Info. Himmel und Erde.
Heute mit Lothar Bauer-Ochse. Guten Morgen und willkommen zu einer Feiertagsausgabe von Himmel und Erde am Karfreitag. Die Evangelische Kirche in Deutschland, die EKD, hat im vergangenen Jahr einen sogenannten Beauftragtenrat gegründet für Fragen von sexualisierter Gewalt in den evangelischen Landeskirchen. 5 leitende Persönlichkeiten aus verschiedenen evangelischen Kirchen. Eine von ihnen ist die Hamburger Bischöfin Kirsten Fehrs. Sie ist derzeit auch die Sprecherin dieses Gremiums. Ich habe mit Bischöfin Kirsten Fehrs darüber gesprochen, was es für sie bedeutet, sich so intensiv auf das Thema sexualisierte Gewalt durch geistliche und kirchliche Mitarbeiter einzulassen, was sie erfahren und gelernt hat von den Betroffenen und den Opfern und was aktuell getan wird in den evangelischen Kirchen, um vergangene Fälle aufzuarbeiten und neue zu verhindern. Frau Fehrs, Sie haben sich das Thema vermutlich nicht wirklich freiwillig gesucht, aber die Beschäftigung mit dem sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen durch evangelische Pastoren, die hatten Sie gleich auf dem Tisch, als Sie Bischöfin wurden vor 7,5 Jahren. Sie wurden nämlich Nachfolgerin von Maria Jepsen, der früheren Hamburger Bischöfin, die von ihrem Amt zurückgetreten ist, nachdem der bisher eigentlich größte Fall sexuellen Missbrauchs in der evangelischen Kirche bekannt geworden war, nämlich in der Kirchengemeinde Arnsburg, hier nahe bei Hamburg. Wie schwer wiegt eigentlich diese Last auf Ihnen als Bischöfin, Frau Fehrs?
Naja, es war für mich von Anfang an klar, dass wir als evangelische Kirche hier Verantwortung übernehmen müssen. Also es geht nicht, dass wenn Betroffene sich uns gegenüber äußern, und das haben sie ja seit 2010, ich sag jetzt mal dankenswerterweise gemacht, das geht nicht, dass man daran vorbeischaut, dass man das, was sie uns auch mitteilen wollten und auch eindringlich mitteilen wollten, dass wir an der Stelle sagen, interessiert uns nicht oder wir gehen in eine Tagesordnung über. Und so habe ich mich also von Anfang an, das war im Prinzip meine erste Amtshandlung, mit den Betroffenen getroffen, habe mit vielen gesprochen, habe, obwohl die zuerst auch Widerstände hatten, so nach dem Motto, was will sie jetzt schon wieder oder was wollen die schon wieder von uns, haben sie sich sehr darauf eingelassen, auch mir zu beschreiben, was es bedeutet, einen so tiefen Vertrauensverlust, denn darum geht es, dass man aufgrund der Gewalttat ein Vertrauensverlust für das ganze Leben in sich hat. Und dass das eine lebenslängliche Folge ist mit Albträumen, mit dem Gefühl, sich immer wieder verloren zu fühlen, in Beziehungen zu anderen Partnern immer wieder das Gefühl zu haben, den Boden unter den Füßen zu verlieren. Was es bedeutet hat, als junger Mensch von einem Pastor, dem man zutiefst vertraut hat, sexuell belästigt, vergewaltigt, angegriffen, als junger Mensch öffentlich zur Schau gestellt. Also alles das, was so die Nuancen von Grenzverletzung dargestellt haben, was das für einen Menschen für ein ganzes Leben bedeutet. Das hat mich so nachhaltig selbst verändert, auch in meinem Dienst zu sagen, Aufarbeitung muss sein. Es muss auch sein, dass man den Menschen gut zuhört, dass man ihnen glaubt, ist gar keine Frage.
Aber für viele Betroffene ist das immer die Frage gewesen, glauben Sie mir, hören Sie mir überhaupt zu? Das wird ja oft rückgemeldet von den Betroffenen, dass sie das Gefühl hatten, nein, wir werden nicht angehört und man glaubt uns nicht.
Herr Bauer-Ochse, wenn Sie wirklich mit den Menschen sprechen und merken, was es für Sie bedeutet, überhaupt über die vergangene Erfahrung zu reden, aber auch, was es dann in der Folge mit ihnen gemacht hat, das glaubt man. Es gibt, würde ich sagen, 1, 2 Personen oder 3, wo ich sagen würde, da hat es mich nochmal beschäftigt, ob es so stimmt oder anders. Aber das war wirklich absolut selten. Man spürt es einfach, was es in den Menschen angerichtet hat. Und es geht auch nicht um juristische Aufklärung oder so etwas, sondern es geht darum, dass wir erfassen, was es bedeutet, Grenzen zu verletzen von Menschen. Und man muss ja sagen, dass in der Gemeinde sich nach und nach sukzessive eine Kultur der Grenzverachtung durchgesetzt hat und nicht der Achtung.
Darauf kommen wir nochmal zu sprechen. Was konnten Sie als Bischöfin, was mussten Sie tun, als Sie in diese Gespräche gegangen sind mit den Betroffenen?
Zuhören vor allem. Ich muss echt sagen, mir sind ganz oft die Tränen gekommen, denn sich vorzustellen, dass in einer Jugendarbeit, wo du ja zutiefst Vertrauen entwickelst, auch sich anvertraust mit all dem, was einen als Jugendlicher so, ja, beschäftigt, was einen auch, wenn man Schwierigkeiten hat in der Schule mit den Eltern und so weiter. Und wenn dieser Vertrauensraum so missbraucht wird. Und ich selber als Jugendliche die Jugendarbeit damals da so toll fand und so erschrocken war, was es heißt, wenn es nicht um Freiheit geht, sondern dass Freiheit Grenzverletzung bedeutet oder Grenzenlosigkeit. Und an dieser Stelle, glaube ich, hat für mich jedes einzelne Gespräch nicht nur tiefe Erschütterung ausgelöst, sondern auch war auch Ansporn.
Ihre Landeskirche, die damals hieß sie noch Nordelbische Kirche, heute Nordkirche, hat diese Missbrauchsfälle dann und auch die Zusammenhänge intensiv aufgearbeitet. 500 Seiten lang ist der Bericht. Was sind für Sie so die wesentlichen Einsichten, zum Beispiel im Blick auf die Täter? Sie haben es gesagt, Sie kannten die eigentlich selber als Jugendliche, so als Vertreter einer blühenden Jugendarbeit.
Ja, ich kannte sie nicht persönlich, aber sie hatten einen Ruf. So. Und es ist so, dass das letztlich eine systemische Verknüpfung von vielen, vielen Faktoren war. Und dazu gehörte einmal, dass es so etwas gab wie eine Reformjugendarbeit, also ähnlich wie die Reformpädagogik, von der in den 70er, 80er Jahren ja sehr viel an progressiven Grundgedanken ausging. Man wollte eben aufräumen mit Unfreiheit und Autoritätsdenken. Und was dabei denn herausgekommen war, war oft eine völlig uneinschätzbare, auch für Kinder uneinschätzbare Form der Libertinage. Also wo eben völlig unklar war, auch für Kinder, an wen wende ich mich eigentlich, wenn ich das Gefühl habe, hier stimmt was nicht. Es wurde ja dann auch sehr stark eine Kultur geprägt, bei der jeder, der sich jetzt nicht durchkitzeln ließ auf dem Schoß des Pastors oder umarmen und küssen ließ, immer als Bieder dastand. Also es wurden dann ja auch so Systeme entwickelt, Menschen auszugrenzen, die sich in dieser Gruppensituation unwohl fühlten. Alkohol war eine irre Stimulanz. Auch weil die Betroffenen irgendwann durch den Alkohol vergessen konnten, was da stattfindet. Und auch den Ekel vergessen konnten.
Frau Fers, es gab ja damals durchaus schon Hinweise. Jugendliche haben sich zum Teil an Eltern gewandt. Die Eltern haben dann wieder gesucht, wem kann ich das mal so stecken, sage ich jetzt mal. Manche sind auch zu anderen Pastoren gegangen. Sie haben auch in diesem Bericht sehr genau aufgearbeitet, dass das alles irgendwie nicht richtig weitergegangen ist. Nie hat jemand mal wirklich gesagt, dem muss ich nachgehen. Wie konnte das sein, dass das alles dann doch ja vertuscht wurde? Ist das eine Vertuschung?
Ja, das ist eindeutig eine Vertuschung. Und es wurde halt nicht in dem Maße richtig ernst genommen, dass hier Kinder zutiefst verletzt wurden. Das war der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, was ich schon meinte, das ist unser Spezifikum, glaube ich, in der evangelischen Kirche. Jeder kennt jeden. Es ist gar nicht so ganz klar, wer für was zuständig ist. Also die flache Hierarchie hat diesen Nachteil der Zuständigkeitsunklarheiten. Wo kann ein Täter auch sein System etablieren? Natürlich genau in solchen unklaren Strukturen. Wohin soll sich ein Kind wenden und sich beschweren, wenn man sich allseits kennt und die eine Krähe der anderen nicht das Auge aushackt und so weiter und so weiter. Ich glaube aber vor allem, was auch in dem Bericht uns so sehr nachgegangen ist und was uns auch zutiefst erschüttert hat, war, dass eben auch viele Seelsorger sich Kinder auch vielen Seelsorgern anvertraut haben und die dachten aufgrund des Seelsorgegeheimnisses, sie könnten nichts machen. Und da haben wir heute auch eine Orientierungshilfe dazu geschrieben, dass wir natürlich in dem Maße als Seelsorgende auch eine Verantwortung dafür tragen, mit Betroffenen zusammen, natürlich niemals an ihnen vorbei, sondern mit Betroffenen zusammen zu überlegen, ist das nicht eigentlich jetzt gar kein Seelsorgegespräch, sondern ist das etwas, wo wir gemeinsam etwas tun müssen, damit weiter aufgedeckt wird, aufgeklärt wird, damit auch nicht mehr Opfer noch in Mitleidenschaft gezogen werden. Also da ist ja eine Pflicht auch, zu handeln.
Da kommen wir ja schon zu dem Bereich, was heute getan wird, um in ähnlichen Fällen zu reagieren. Das werden wir später nochmal ansprechen. Bischöfin Fers, wie schwer ist es eigentlich auch für Sie als leitende Geistliche, da hinzusehen und auch diese Missstände in der eigenen Organisation zu sehen?
Also von Anfang an, als ich das mitbekam, war das wie so ein Selbstriss in der Institution. Sowohl, dass es stattfinden konnte in einer Gemeinde in Arnsburg, fast wie eine Art geschlossenes System. Das ist das eine. Aber auch, dass ja zum Beispiel so reagiert wurde, dass der Täter irgendwann versetzt wurde und dann ausgerechnet in den Jugendstrafvollzug. Also da bin ich fassungslos über meine eigene Kirche. Aber ich muss sagen, dass in dem Maße, wie wir aufgearbeitet haben, die Bereitschaft, das anzugucken, enorm hoch war. Auch bis hin zur EKD. Also die Landeskirchen sind bereit, da sowohl Aufarbeitung zu leisten, als auch zu sagen, da ist die Institution absolut in der Verantwortung. Da gibt es gar keine Zweimal.
Kirche ist schuldig geworden?
Absolut. Die Kirche ist schuldig geworden als Institution, weil sie die Betroffenen nicht geschützt hat. Täter tun das, was sie tun, als Grenzverletzung, als bewusste Form von sexualisierter Gewalt. Da ist keinerlei Versehen oder so anzunehmen, sondern das ist eine ganz gezielte Form von Attacke gegenüber Kindern und Jugendlichen. Gar keine zwei Meinungen. Ja. Aber wir haben versäumt, die Kinder in ihrem Vertrauensraum zu schützen. Und dafür müssen wir Verantwortung übernehmen. Ja. Eindeutig.
Vielen Betroffenen bleibt das Halleluja vermutlich im Halse stecken nach wie vor.
Oh ja. Ich glaube, das gehört mit zu dem Schlimmsten, was Missbrauchsopfer oder Betroffene von sexualisierter Gewalt erleben, nämlich dass mit dem Übergriff und mit der Gewalt, die sie durch Pastoren oder auch andere kirchliche Mitarbeiter erlebt haben.
Es geht ja bis in den Bereich der Ehrenamtlichen.
Auch Ehrenamtliche. Sie haben Kirchenmusiker, sie haben Diakoninnen, Diakone. Also die Bandbreite auch von Hauptamtlichen, aber auch Ehrenamtlichen ist relativ breit. Der mit größte Verlust ist ja der von Glauben und einem Vertrauen ins Leben. Und dass man auf diese Weise auch Menschen so etwas wie Halt oder Trost, was man heutzutage Resilienzmöglichkeiten nennt, dass das vielen Betroffenen von sexualisierter Gewalt in der Kirche verloren gegangen ist, ist eigentlich für viele mit das Schlimmste. Und natürlich bleibt ihnen das Halleluja im Halse stecken. Und es gibt natürlich ein ganz hohes Misstrauen uns als Institution gegenüber. Wer könnte das nicht verstehen? Wir merken das ja zum Beispiel daran, dass wir versuchen auch zu sagen, meldet euch bei uns. Dann sagen die ja, haha, da vertrauen wir euch gerade noch als allerersten. Und da zu sagen, nein, wir haben unabhängige Ansprechstellen, sowohl auf den landeskirchlichen Ebenen und jetzt soll es ja auch auf EKD-Ebene demnächst eingerichtet werden. Also wir versuchen alles, damit die Menschen sich auch anvertrauen, zumindest, dass sie sagen, das und das ist mir passiert, damit wir ins Gespräch mit ihnen gehen können, auf Augenhöhe mit ihnen gehen können, Anerkennung und Anerkennungsleistungen geben können. Das ist ja das Ziel.
Sie haben es gleich zu Beginn unseres Gesprächs schon gesagt, Frau Fers, dass Sie sagten, dankenswerterweise sprechen die Betroffenen überhaupt noch mit uns. Was kann denn Kirche tun, um überhaupt dieses Vertrauen wieder zurückgewinnen? Kann sie es zurückgewinnen? Sie haben ja viele Gespräche geführt.
Es hat nach meiner Erfahrung in dem Moment, wo ich mich wirklich aussetze und nicht wieder aufrufe, was für viele Betroffene ganz furchtbar ist, nämlich dass man sich ihrer bemächtigt. Das passiert ja ganz schnell in Gesprächssituationen, dass gerade wenn jemand in so einem herausgehobenen Amt, wie ich das dann bin, dass viele dann sagen, die wollen uns dann helfen oder gönnerhaft unterstützen oder jetzt reden Sie mal mit uns. Mhm. Ich glaube, die hohe Authentizität, die mit der einzubringen ist und auch Verantwortung übernommen wird im Sinne von, ich höre dir zu, ich möchte das verstehen, bestimmte Dinge habe ich noch nicht verstanden, darf ich nachfragen? Ich habe auch ganz oft Fehler gemacht. Ich habe ganz oft Dinge ganz anders eingeordnet und habe dann auch doofe Sachen gesagt. Und das haben sie mir dann zurückgespiegelt und habe ich gesagt, oh Mann, wie unsensibel habe ich da jetzt drauf reagiert. Aber das macht nichts. Also im direkten Miteinander kann man ganz oft auch wieder zueinander kommen.
Es gab ja im Juni des vergangenen Jahres eine öffentliche Anhörung bei dem unabhängigen Beauftragten der Bundesregierung für diese Fragen und der Kommission, die dazugehört. Und da haben ja viele Opfer, die auch schon im Gespräch waren, immer wieder geklagt, auch über so eine bürokratische Kälte, die ihnen entgegengekommen ist. Wie kommt das? Was läuft da schief?
Ja, es ist sicherlich so, dass die an Menschen geraten sind, die sehr behördlich, auch im Sinne von juristisch behördlich agiert haben und gesagt haben, was ist da eigentlich dran, wenn sie sich an uns wenden und so, dass man erstmal so diesen Reflex, von dem Sie vorhin gesprochen haben, dass die Institution sich zunächst erstmal selbst schützt, der ist, glaube ich, ein relativ verbreiteter. Da muss man aber durch diesen Reflex und sich der Menschen nochmal ganz neu annehmen und auch nochmal neu aufmerken und sensibler werden für die Belange, die die Betroffenen oft ja dann auch mit einer hohen Aufregung nur vermitteln können. Mhm. Über die Ereignisse zu reden oder sie nur anzudeuten, bedeutet ja schon auch wieder zurück in diese alten Bilder zu fallen, die Scham zu fühlen, sich ausgesetzt zu fühlen. Das geht ja ganz, ganz schnell in dem Moment, wo wieder dieses alte Erleben hochgerufen wird. Und ich habe mich da in Teilen wirklich bei diesem Hearing echt, war ich erschüttert und habe mich geschämt dafür, was den Menschen immer wieder auch entgegengekommen ist. Und dieses Thema, wie sensibilisiert man eine ganze Institution für eine Grenzachtung, das ist ja mal positiv beschrieben, der Punkt. Oder wie sensibilisiert man zum Beispiel in der Jugendarbeit irgendwie Hauptamtliche dafür, was für Kinder eine tröstliche Umarmung ist und wo es anfängt, ein Übergriff zu werden. Also die ganzen Fortbildungen, die wir ja schon seit Jahren machen im Rahmen von Prävention, das ist ja klar, zeigen aber, dass man niemals aufhören darf damit, immer wieder hinzuweisen, wie empfindlich eine Grenze sein kann.
Wir hatten es schon erwähnt, Ihre Kirche, die Nordelbische, die Nordkirche, hat das sehr intensiv aufgearbeitet. Viele Kirchen sehen das jetzt noch als Aufgabe vor sich. Wie ist Ihr Eindruck, wenn man so etwas macht, kann so etwas dann auch zur Ruhe kommen, auch für die Betroffenen?
Also für die Betroffenen, die ja mit Fug und Recht um Gerechtigkeit ringen und darum, dass man auch in gewisser Hinsicht als Institution lernt aus dem, was geschehen ist, für Prävention. Für die, glaube ich, oder für viele ist es so, dass sie damit auch dann zufriedengestellt sind. Allemal, wenn es auch in der Anerkennung auch von Schuld nicht dabei stehen bleibt, sondern auch Anerkennung durch Leistung, materielle, aber auch immaterielle Leistung für die Betroffenen persönlich erlebbar wird. Da, glaube ich, ist schon dann auch irgendwann so ein Punkt erreicht, wo man sagen kann, da haben wir viel geschafft.
Das wäre nochmal für mich ein wichtiges Stichwort, immaterielle Leistung, haben Sie gesagt. Es wird ja immer relativ viel über materielle Anerkennungsleistung diskutiert. Mhm. Aber diese andere Ebene, was gehört dazu und warum ist das wichtig?
Für die meisten Betroffenen, wir haben ja in der Unterstützungsleistungskommission, sind wir ja jetzt seit Jahren unterwegs. Für die meisten Betroffenen ist das Thema finanzielle Anerkennung ganz, ganz schwierig. Nicht, dass sie es nicht irgendwann annehmen könnten, aber es braucht die Idee, wofür es ist. Und wenn man es anbindet an die Tat, deshalb sagen wir niemals Entschädigung oder Wiedergutmachung, das wäre ja auch vermessen, das auch nur zu meinen. Da könnte man entschädigen, was passiert ist. Sondern die Frage ist, was lindert für die Zukunft die Last, die mit dieser Tat verbunden ist. Und das beschreiben wir mit den Betroffenen gemeinsam. Und das fühlt sich total anders an, wenn ich sage, das ist für das Klavier, das ich mir nie leisten konnte, oder für die Klavierstunden, die ich immer haben wollte, die mir aber einfach verdorben wurde durch diesen Pfarrer, der dauernd Klavier gespielt hat. Und, verstehen Sie? Also es ist einfach die Suche danach, was weckt wieder Lebensfreude? Oder dass es auch für einige ganz wichtig war, diese Versöhnung in einem Gottesdienst auch deutlich zu machen.
Sowas ist möglich. Also, dass Sie sagen, nach einem Prozess kann so etwas wie Versöhnung, Heilung sein?
Kann sein. Das ist aber niemals von uns aus
Es kann nicht
gesprochen.
Eingefordert werden.
Nein, um Himmels Willen. Sondern dazu gehört ein ganz langer Prozess vorher, in dem man auch sich buchstäblich, wir als Institution, aber auch als Person, sind die Vergebungsbedürftigen. Und dass uns die Betroffenen dann auch an der Stelle ein Signal setzen, das ist, oder eine Geste zeigen, zum Beispiel in einem Versöhnungsritual, in dem sie sagen, so, damit habe ich jetzt meinen Frieden geschlossen. Und mich hat das immer wirklich berührt, wenn von den Betroffenen irgendwann so ein Punkt gekommen ist, wo die gesagt haben, so, ich danke Ihnen herzlich dafür, dass wir jetzt so miteinander reden konnten. Und können wir nicht noch ein Gebet sprechen oder können wir unten in diesem Andachtsraum einen Augenblick eine Kerze anzünden oder sowas? Das ist für viele richtig so ein Zurückkommen in eine verlorene Heimat.
Frau Fers, die Synode der Evangelischen Kirche, sozusagen das Kirchenparlament, hat im vergangenen November sich mit diesem Thema intensiv beschäftigt und hat dann einen 11-Punkte-Plan verabschiedet. Verschiedene Dinge, die man jetzt in Angriff nehmen will. Ein zentrales Stichwort heißt ja Aufarbeitung. Man will einfach noch mal genauer wissen, was ist eigentlich gewesen. Da sind zwei Studien geplant. Das eine heißt Dunkelfeldstudie. Was ist damit gemeint?
Naja, wir wissen von 600 Fällen, in Anführungszeichen, in der evangelischen Kirche in Gesamtdeutschland. Und das ist klar, dass das nicht die Fälle sind. Das sind die bekannten, aber es sind nicht die passierten. Und von diesen 600 Fällen sind 2/3 Heimkinder aus den 50er, 60er Jahren. Also einmal, um so die Dimension dessen, was wir jetzt im Moment konkret wissen, zu haben. Wie aber kommt man an valide Zahlen, die einem eine bessere Einschätzung ermöglichen? Also die deutlich machen, wie viele Gemeinden sind eigentlich in etwa betroffen? Was ist verjährt? Was ist also in den 50er, 60er oder, wie vorhin beschrieben, 70er, 80er Jahre passiert? Und was sind aktuellere oder aktuelle Fälle? Diese ganze präzise Unterscheidung, auch wer ist Täter, wie weit ist es Grenzverletzung und sexualisierte Gewalt mit Körperkontakt gewesen. Also all diese präzisen Beschreibungen braucht eine genaue Befragung.
Wie kommen Sie daran?
Ja, das ist nicht wirklich einfach, denn man braucht eine relativ hohe Zahl der zu befragenden Personen. Das heißt, wenn man eine Grundzahl von 600 im Moment hat, müsste man zigtausende Leute befragen, um überhaupt eine Zahl zu bekommen, mit der man in irgendeiner Weise valide umgehen kann. Deshalb haben wir überlegt, ob wir mit anderen Institutionen uns zusammentun. Es geht ja dabei vor allem um qualitative Interviews, in denen man genau nachfragen kann. Und wenn man schon eine größere Zahl befragt, warum dann nicht auch zu den Themen Schule oder Gewerkschaft oder Jugendverbände oder was weiß ich? Also das wäre ja rein theoretisch möglich. Da sind wir im Moment auf der Suche. Und erhoffen uns auch vom unabhängigen Beauftragten des Bundes dabei Unterstützung. Wichtig ist, dass wir das machen.
Ein wichtiges Stichwort in diesem Plan heißt auch die Beteiligung der Betroffenen.
Unbedingt.
Und man hat es jetzt nochmal erlebt, als der Vatikan sich mit dem Thema beschäftigt hat, als die Bischofskonferenz, die katholische, sich damit beschäftigt hat, immer wieder mahnen Betroffene an, ihr müsst uns anhören und es passiert nicht. Was hat die evangelische Kirche vor, anders zu machen?
Im Moment sind wir mit einer, ich nenne das jetzt mal Think Tank, also so einer Denkgruppe gemeinsam mit Betroffenen dabei, genau die Beteiligung von Betroffenen zu orten. Wie genau kann das funktionieren? Denn das, was sie vor allem einfordern, die Betroffenen, sind zwei Dinge. Einmal, dass sie ein Netzwerk bilden in der evangelischen Kirche, weil sie sich untereinander gar nicht kennen, auch nicht miteinander in Kontakt sind, also das heißt auch nicht ermutigt sind. Das ist so die eine Seite, das würden wir gerne von uns unabhängig organisieren lassen, aber dann finanzieren. Das ist so die Idee. Und auf dieser Plattform, dieser Vernetzungsplattform, soll dann ein zweites entstehen, nämlich die Frage, welche Betroffenen würden dann wie auch öffentlich reden und mandatiert werden, wenn man so will, für die Betroffenen die Stimme zu erheben. Und da sagen die selbst, viele selber von den Betroffenen, ob ich mir das zumute, über manchmal ja dann Jahre hinweg immer wieder dann auch in dieser Rolle der Betroffenen oder der Opfervertreter zu gehen, wissen sie nicht so richtig. Also da ist so ein, durchaus so eine gewisse Zurückhaltung zu merken, die ich total verstehen kann. Das Dritte, was sie fordern, und das ist absolut richtig, ist eine unabhängige Ansprechstelle, in der klar ist, dass eben erstmal kein Kirchenvertreter am anderen Ende des Telefons sitzt, sondern dass es ausgebildete Berater sind, ausgewiesene, gute Leute, Fachleute, die die Menschen, die sich an sie wenden, stabilisieren, mit ihnen erstmal reden und dann so etwas wie eine Lotsenfunktion übernehmen, also hin zur richtigen Stelle, damit man den Menschen dann auch jeweils einzeln gerecht werden kann.
Die evangelische Kirche und der sexuelle Missbrauch. In der Feiertagsausgabe von Himmel und Erde am Karfreitag habe ich darüber mit der Hamburger Bischöfin Kirsten Fehrs gesprochen. Sie ist die Sprecherin des Beauftragtenrates der EKD für Fragen sexualisierter Gewalt an Kindern und Jugendlichen. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse.